Diese Folge wird präsentiert von Oyesh, Ihrem Better-Aging-Experten mit dem einzigartigen Hyaluron-Lifting-Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
Bin ich nicht schön? Der Beauty-Podcast mit mir. Dr. Mustafa Nava, in dem sich alles um Schönheit, Schönheitsideale und Schönheitswahn dreht. Schönheit, von innen wie von außen, ist meine Passion, denn ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können, auch ohne sich gleich unters Messer zu begeben. Für die ersten Folgen freue ich mich sehr, Claudia Delorme begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag.
Hallo. In der heutigen Folge wollen wir ganz allgemein über das Thema Schönheit und aktuelle Schönheitstrends sprechen. Fangen wir doch einmal mit einer ganz einfachen, banalen Frage an, die ich persönlich gar nicht so einfach zu beantworten finde. Was ist nämlich Schönheit? Was empfinden wir als schön, Dr. Navan?
Ja. Gar nicht so einfach, diese Frage tatsächlich zu beantworten. Ich sage immer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist ja tatsächlich so. Jeder empfindet ja auch Schönheit anders. Genau definieren kann ich es in der Tat nicht, weil es mir wirklich so schwer fällt, Schönheit zu definieren. Das liegt wirklich im Auge des Betrachters. Schönheit hat Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Schönheit hat Unterschiede, je nachdem, in welcher Altersklasse man ist, empfindet man Schönheit anders. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Wie empfinden Sie das denn?
Ja, also ich habe mir da natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht. Also ich finde natürlich, Schönheit ist in jedem Jahrzehnt ja auch irgendwie durch andere Trends beeinflusst. Also wenn man sich überlegt, in den 70er Jahren waren lange Haare, Natürlichkeit, Hippies, war so Trend, da fand man das cool. In den 80ern waren es bunte, schrille Farben. Ich sag nur Studio 54 in New York, breite Schulterpolster, ein ganz anderer Style, eine ganz andere Schönheitsvorstellung. In den 90ern die puren Jill Sander-Styles, der Purismus, Minimalismus. Und jetzt sind wir durch Kim Kardashian, J-Lo, Latino-Schönheiten, aber auch viele Inspirationen aus der arabischen Welt, breite, große Augenbrauen, aus der Latino-Welt, runde Popos, völlig konträr zu dem Style, was ich aus den 90er Jahren erinnere. Also ich denke mal, dass Zeitgeist oder Generationen völlig anders ticken und natürlich auch in Beeinflussung aus der ganzen Umwelt.
Absolut. Das verändert sich natürlich mit der Zeit. Schönheit, heutzutage nehmen wir natürlich auch die Veränderung viel, viel schneller wahr. Ja, das heißt einfach zum Beispiel durch soziale Medien oder durch Medien allgemein werden ja auch gewisse Ideale viel schneller weiter vermittelt. Und deswegen ist die Veränderung heutzutage auch nochmal deutlich schneller zu bemerken. Wobei man muss ja sagen, ich sehe das ja immer aus der Perspektive eines plastischen Chirurgen und Sie mehr aus der Perspektive von jemandem, der in der Modewelt sehr bewandt ist. In der plastischen Chirurgie muss man sagen, ist natürlich der Wandel nicht so schnell wie in der Mode. Aber es ist da und bin gespannt, wo die Reise noch hingeht.
Ja, dazu kommen würde ich ganz gerne wissen, wo kommen wir in Sachen Schönheitsidealen her? Wo stehen wir heute? Kurzer historischer Abriss vielleicht. Also mir schweben da üppige, voluminöse Formen aus dem Barock vor, bis hin zu Twiggy aus den 60s, sehr dünn, zart und Wo stehen wir heute?
Ja, die klassische plastische Chirurgie oder Schönheitschirurgie. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz sagen, Schönheitschirurgie ist ja kein geschützter Begriff, so kann sich mehr oder weniger jeder oder Schönheitschirurg kann sich jeder Arzt nach abgeschlossenem Medizinstudium nennen. Aber der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat wirklich auch die Ästhetik im Rahmen seiner Weiterbildung erlernt. Das wissen die meisten Laien nicht. Und in der plastischen Chirurgie ist es so, dass die Schönheit bzw. die Ästhetik in der Form, wie wir es heute kennen, eigentlich in den letzten Jahrzehnten erst wirklich bestehend ist. Ich würde mal sagen 50, 60, 70 Jahre. Entstanden ist das Ganze aus der rekonstruktiven Chirurgie. Es gibt Aufnahmen, Aufzeichnungen, dass es teilweise aus Indien gekommen ist, also rekonstruktive Behandlungen, die in Indien durchgeführt wurden. Und zwar wurden Ehebrechern in Indien die Nase abgeschnitten. Und dann, ja, und dann wurde das Ganze wieder rekonstruiert, zum Beispiel mit Gewebe aus der Stirnregion. Das sind so die ersten Aufzeichnungen, die wir haben. Wobei es gibt auch noch mal Aufzeichnungen, die wohl noch weiter davor gehen, aus dem Ägyptischen, also aus Ägypten, wo einfach gezeigt wurde, dass rekonstruktive Maßnahmen durchgeführt wurden, um Defekte zu decken. Und Defekte, auch nochmal, um das zu verstehen, was ist ein Defekt? Ich sage das immer so, die plastischen Chirurgen nennen das Defekte, ist, wenn es zum Beispiel aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung es zu einem Substanzverlust am Körper gekommen ist, dann entsteht dort ein Gewebedefekt und das kann dann wiederum mit Gewebe aus anderer Körperregion wieder ersetzt werden. Zum Beispiel eine Dame, die Brustkrebs hat, wo die Brust amputiert wird, kann mit Gewebe aus anderer Körperregion die Brust wieder rekonstruiert werden. Jetzt kann man diesen Defekt einfach nur decken, dann ist es funktionell in Ordnung, dann ist es sozusagen keine offene Wunde.
Aber nicht unbedingt schön.
Aber nicht unbedingt schön, genau, richtig. Und die Ästhetik ist, hat sich daraus entwickelt, dass man gesagt hat, okay, gut, wenn wir es rekonstruieren, dann wollen wir es so schön wie möglich rekonstruieren, so natürlich wie möglich rekonstruieren. Und daraus ist sozusagen aus der rekonstruktiven dann die Ästhetik entstanden. Aber die Ästhetik, wie wir es heutzutage kennen, dass Damen und Herren, die ja jetzt nicht einen Defekt oder ähnliches haben und keine Erkrankung, sondern einfach ihr Äußeres weiter optimieren wollen, das gibt es tatsächlich erst seit 50, 60, 70 Jahren in der Form, wie wir es kennen.
Super spannend. Also zu dem Thema Ägypten, da kann ich natürlich auch gleich nachhaken, was Fashion und Beauty angeht. Tatsächlich gab es schon damals auch einen BH. Wenn man jetzt so Fashion-Trends, also sozusagen eine hübsche, formvollendete Brust zu gestalten gilt. Und Kleopatra war wohl auch eine der ersten, die den dunkel- und den roten Lippenstift verwandt hat. Und zwar aus pflanzlichen Inhaltsstoffen wurden so lange Blätter zerdrückt, die dann eben auch diese rote Farbe erzeugten. Und also diese Trends gehen auch auf den Ursprung zurück. Also vieles kommt aus Ägypten. Natürlich, ich vermute mal, dass die Mayas auch Schönheitsrituale hatten. Also vieles kommt natürlich. Jeder wollte schon immer schön sein und sich aufhübschen. Und fand das gerade sehr spannend, was Sie erzählt haben, dass also wie sich die plastische Chirurgie entwickelt hat, erst aus dem Need heraus, also aus dem Bedürfnis, etwas Kaputtes, Zerstörtes wieder zu retten, wieder zu beheben, wieder
zu rekonstruieren.
Vielleicht noch ein paar Worte, das war ein kurzer historischer Abriss, wo kommt das eigentlich her? Hat sich natürlich wie vieles heutzutage jetzt dynamisch verändert. Dr. Nawan, Sie sagten eben, dass heutzutage Schönheitsoperationen nicht aus der Not heraus entstehen. Das könnte ich mir vorstellen, sehen manche Menschen anders. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Schule gehänselt wurde wegen seiner abstehenden Ohren oder seiner viel zu großen Nase oder einer riesen Stupsnase oder wir wissen auch, wie Kinder dann bösartig sticheln können, kann ich mir vorstellen, dass das auch Verletzungen sind. Vielleicht nicht am Gewebe, aber doch seelische Verletzungen. Und insofern denke ich mir, dass viele, die sich da tatsächlich unter das Messer begeben, auch einen Grund sehen, einen nötigen Grund, das abzuändern, oder?
Absolut richtig. Denn auch diese Personen, die Sie gerade dargestellt haben, leiden letztendlich. Ja, und wir Mediziner, wir wollen ja Leid lindern. Und jetzt ist es ganz interessant, was ist überhaupt Leid zu definieren. Es muss ja nicht zwangsläufig ein körperlicher Schaden sein, ja, sondern auch seelisch, wenn man drunter leidet, dann ist dieser Person extrem geholfen, wenn man zum Beispiel eine zu große Nase oder abstehende Ohren etc. korrigiert. Die Patienten profitieren extrem davon.
Wie unterscheiden sich die Schönheitstrends oder Schönheitsideale in verschiedenen Kulturen? Europa, Asien, Lateinamerika?
Da gibt es wirklich große Unterschiede. Und das finde ich auch schön, dass es da die Unterschiede gibt. Das macht ja die Vielfalt aus. Meistens ist es so, dass Menschen sich das wünschen, was sie gerade nicht haben. Ja, zum Beispiel aus dem arabischen Raum wollen die oder werden Damen und Herren mit einem hellen Hauttyp als schön angesehen. In Europa möchte man ganz im Gegenteil ein bisschen mehr Bräune haben. Ja, das heißt, alle gehen dann unter die Sonne. Wobei, da sollte man natürlich vorsichtig sein. Sonne ist ein Killer für die Haut, wenn ich das nicht schon gesagt habe. In Lateinamerika stehen die Damen mehr auf Kurven. Ja, und vor allem im Gesäßbereich. Die Asiatinnen zum Beispiel, die wollen gerne europäisch aussehen. Also das, was man nicht hat, das eifert man häufig nach. Und so gibt es wirklich viele Schönheitsideale zwischen den Kulturen. Wichtig ist es, dass man das auch im Rahmen von Behandlungen immer mit betrachtet und nicht versucht, die ethnische Herkunft einer Person komplett zu verändern. Weil dann wird's nicht mehr gut. Das macht's ja aus, die Vielfalt zwischen den Menschen, zwischen den unterschiedlichen Kulturen, und die sollten wir auf jeden Fall beibehalten.
Ja, also ich denke da zum Beispiel auch an Size Zero, ne? Dass Frauen sich runterhungern, um diese sogenannten Modelmaße zu erreichen. Wenn man da ein bisschen in andere Kulturen schaut, in Marokko zum Beispiel, ist es oder in vielen anderen Ländern ist es ein Zeichen von Wohlstand, wenn eine Frau üppige Formen hat. Das steht für Reichtum, sie ist wohlgenährt. Also da herrschen ganz unterschiedliche Vorstellungen. Natürlich hat sich das inzwischen auch geändert. Also auch natürlich wollen junge Frauen oder Frauen generell in Marokko schlank und schön und diesem, ich würde mal sagen, seit den 80er, 90er Jahren gewachsenen Trend, Schönheitsvorstellungen entsprechen. Aber vielleicht gibt es da auch langsam schon eine kleine Rückkehr zu mehr Natürlichkeit, weiblichen Formen. Und das finde ich, also für mein Empfinden, hat das dieser Latino-Trend angeschoben. Dieses Bewusstsein, was J.Lo, Shakira, dieses Popo-Wackeln wieder Form haben. Weil wer so runtergehungert ist wie ein Top-Model, da wackelt kein Popo mehr zu rhythmischen Sounds.
Richtig.
Also insofern beeinflussen sich da vielleicht auch unterschiedliche kulturelle Likes oder...
Ja, die beeinflussen sich schon heutzutage, wie ich ja initial schon gesagt habe, einfach zum Beispiel durch soziale Medien.
Ja.
Früher, als es solche Medien nicht gab, hat man es gar nicht mitbekommen, wer in Lateinamerika was gemacht hat. Ja, und heutzutage ist es so, wir sind auch in der Hinsicht durch die Globalisierung so vernetzt miteinander. Und wenn vor allem Prominente gewisse Sachen machen oder darstellen, dann wollen es natürlich auch jüngere Damen vielleicht nacheifern, obwohl es zu denen gar nicht passt, ja, weil zum Beispiel für eine Europäerin passt es nicht, einen Körper zu haben wie eine Lateinamerikanerin mit einem riesen Popo. Das sieht dann ein bisschen, ich würde sagen, absurd aus. Und deswegen schwappt das natürlich auch deutlich schneller hier zu uns nach Europa oder sonstige Teile der Welt.
Also apropos Schwappen, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, weil wir wollen ja, woher kommt eigentlich dieses Bild von Schönheit, nochmal ein bisschen aufschlüsseln, bevor wir uns dann anderen Themen der Schönheitschirurgie, plastischen Chirurgie zuwenden. Also für mich ist zum Beispiel Zeitgeist, aktuelle Situation in der Gesellschaft ganz, ganz wichtig, die Trends anschieben. Musik ist für mich ein großer Treiber. Mhm. Gesellschaft und das, in welchen Situationen wir uns gerade befinden, ist für mich der Spiegel der Gesellschaft. Ganz, ganz wichtig. Und dann entsteht sofort, Bedürfnisse, ich möchte da mitschwimmen, ich möchte dazugehören und es entsteht auch sofort ein Gegentrend. Also wenn ich nochmal drauf zurückkomme, so die letzten vier Jahrzehnte, 70er Jahre, so Hippie-Ära, 80er Jahre die X-Shape, also große breite Schultern, Frauen machten sich in Business-Positionen breiter, Gott sei Dank, schmale Taillen. Dann die 90er Jahre auch wieder genau das Gegenteil, sehr androgyn, sehr pur, weg von diesen bunten Farben der Studio 54-Ära hin zu Pureness. Ich erinnere so die Superstars, die Supermodels, die alle in Schwarz-Weiß von Peter Lindbergh fotografiert wurden, Kate Moss und Christy Turlington, Naomi. Kennen wir alle die Fotos in wunderschönen, puren Jill-Sander-Kostümen. Hat aber dann auch sofort schon in den 90ern andere Trends hervorgerufen. Wir kommen dann gleich noch zu Eva Herzigova und dem Wonderbra. Also worauf ich raus will, ist, ein Trend erzeugt immer sofort einen Gegentrend. Mhm. Weil die 90er Jahre, also da war ich Stylistin bei der Vogue, und wir als Stylisten waren irgendwann verzweifelt, weil wir mussten eigentlich, wenn man so dieses Bild sich in Erinnerung ruft von der Calvin Klein-Kampagne und Kate Moss, im Grunde genommen durften wir Stylisten mit einer Blue Denim und einem weißen gerippten Calvin Klein-T-Shirt anreisen nach New York. Mehr brauchten wir nicht als Styling, weil alles andere war zu viel. Mhm. Also es war so pur und so androgyn und so reduziert, dass es uns Stylisten viel zu langweilig war. Aber
ja, wobei, hier muss man ja sagen, in der Mode geht das ja. Ja, die Mode verändert sich ja innerhalb eines Jahres mehrmals schlagartig, in welche Richtung auch immer, dass sich Farben, Trends etc. ändern. Bei medizinischen Behandlungen, bei Operationen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, ja, weil das ist ja nicht eine Sache, die man dann schnell
ranhexen kann
oder rückgängig machen kann, ja. Sondern was gemacht ist, ist gemacht, mehr oder weniger. Und deswegen muss man mit dieser Thematik sehr sensibel umgehen und sich dieser Sache wirklich sehr bewusst sein, das, was man durchführen ja. möchte. Es ist nicht, ich probiere mal eine andere Haarfarbe und wenn es mir nicht gefällt, dann wächst es ja wieder raus, sondern operativer Eingriff mit allem, was dazugehört. Und da sollte man nicht wirklich jedem Trend
hinterher. Ja. Aber ich will noch mal drauf zurückkommen, weil ich finde das eine ganz spannende Diskussion, dieses Thema Zeitgeist. Also wenn ich mir überlege, die puren 90er haben natürlich dann auch sofort, wenn ich das Wort sage, Nirvana, Grunge. Ich denke, dass vieles aus der Musik kommt. Musik ist für mich so ein Treiber, die Musikszene greift sofort auf, was weltweit in den unterschiedlichen Gesellschaften los ist. Aus Protest, aus Antibewegung entstehen dann sofort neue Wellen, neue Trends und Modedesigner stürzen sich dann drauf und machen das hip sozusagen. In dem Zuge, was wir vorhin schon sagen, kam natürlich dann auch irgendwann der Latino-Pop mit diesen ganzen Shakira, J-Lo und so weiter Trends, die dann eben für mehr Weiblichkeit doch standen und weg von den 90ern hin zu mehr Form und so weiter. Inzwischen glaube ich, dass schließt sich der Kreis, dass gar nicht mehr so unterschiedliche Trends angesagt sind, sondern inzwischen ist ja fast alles möglich. Mhm. Ich bin heute Jill Sander und Pure, morgen bin ich vielleicht Dolce Gabbana, Leopard und bunt. Übermorgen habe ich Lust auf was Verrücktes mit dicken Turnschuhen und Tütüs und einer Kastenjacke von Louis Vuitton oder Balenciaga. Also heute kann ja jede Frau jeden Tag oder jede morgens, mittags, abends in verschiedene Rollen schlüpfen und das auch leben und genießen. Mhm. Und diese Vielschichtigkeit, ich will nicht böse sagen, Austauschbarkeit, das gehört natürlich auch dazu, aber wir haben die Chance, wir können ganz viel ausprobieren und sollten natürlich, was Beauty angeht, da eine gute persönliche Linie finden, weil, wie Sie schon sagten, das können wir nicht ändern, was mal abgeschnitten ist, ist weg. Das merkt man ja schon, wenn man jahrelang seine Augenbrauen zu sehr gezupft hat in den 90er Jahren, so wie ich, dann kann man die auch nicht mehr auf XXL jatzen und wieder zurückzaubern. Aktuell habe ich das Gefühl, auch durch den Beschleuniger Corona, der uns ja doch mehr nach Hause treibt sozusagen. Corona ist für mich so ein Indikator, dass wir doch mehr schneller vielleicht zurückfinden zu mehr Natürlichkeit.
Back to the roots.
Mhm. Man ist einerseits natürlich aufgrund der Situation mehr zu Hause mit wenigen Leuten zusammen und besinnt sich auf das, was man hat.
Beschäftigt dich mit sich selbst, ja.
Dass
vielen Damen und Herren jetzt vielleicht auch gewisse Sachen auch auffallen, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Oder sagen, gewisse Sachen, das gehe ich jetzt an. Wenn man sich mehr mit sich selbst befasst, dann fallen einem natürlich auch dann Sachen auf. Ja, und da werden wir auch nochmal eine spannende Podcast haben, wie sich das in der aktuellen Situation unter Corona sozusagen insgesamt entwickelt. Ich hoffe, dass durch die Situation, was ästhetische Behandlungen anbelangt, die Leute mehr zur Natürlichkeit tendieren. Ja, also sich mehr besinnen, mehr mit der Familie, mehr mit sich selbst, die Werte vielleicht nochmal abwägen. Ja, es ist jetzt nicht immer Clubs und Dancen und sich präsentieren, das, was J-Lo irgendwo am Vorabend in einer irgendwo im Club gemacht hat, sondern wirklich back to the roots und mehr Natürlichkeit.
Was ja auch ein starker Modetrend ist. Also es absolut. Zeichnet sich ja schon seit einiger Zeit ab, dass Nachhaltigkeit, Sustainable Fashion, reine Modeproduktion, also ich sehe mal nachhaltig angebaute Baumwolle, Denim, was nicht so tausendfach gewaschen werden muss. Also da passiert im Moment sehr, sehr viel. Sustainable Fashion ist ein Riesenthema. Und in dem Zuge des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, merkt man auch, dass schon große Ketten reagieren und man nicht mehr ein 10er-Pack-T-Shirt kaufen soll, sondern eher zwei oder ein T-Shirt, was ein Bio-T-Shirt ist oder sustainable hergestellt ist. Das finde ich sehr, sehr positiv. Und auch da, denke ich, ist dieser neue Trend der Back to the Roots, mehr Natürlichkeit, merkt man an vielen Fashion Brands. Da stehen jetzt nicht mehr extreme Formen oder der nächste Best Fashion Trend im Vordergrund, sondern wirklich der Mensch, der wieder mehr zu sich findet. Also das finde ich eine ganz schöne Entwicklung. Mhm. Aber auch da wittere ich natürlich schon, es kommt dann sofort ein Gegentrend, der noch more crazy ist und noch verrückter. Aber das werden wir sehen. Ich wollte noch mal drauf zurückkommen. Ich hatte hier tatsächlich mal eine Zahl recherchiert. Das fand ich unglaublich und untermauert aber auch natürlich, warum wir diesen Schönheitspodcast ins Leben gerufen haben. Es ist erstaunlich. Die Brustvergrößerung ist der beliebteste plastisch-ästhetische Eingriff der Welt. Rund 1,5 Millionen Frauen lassen sich jährlich die Brust vergrößern. Das ist eine Zahl, die fand ich unglaublich, und zwar von der ISAPS, und das heißt International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Also 1,5 Millionen Frauen lassen sich jährlich die Brust vergrößern. 500 verschiedene Implantatmodelle gibt es zur Verfügung. Also es geht hier nicht nur um XXXL. Und wie gesagt, es gibt ja auch medizinische Gründe, eine Brust vergrößern. Oder auch oft höre ich das, manche Frauen lassen sich auch Brüste verkleinern, weil sie sehr darunter leiden, dass sie sehr, sehr große Brüste haben und ihnen schon der Rücken wehtut. Also das dürfen wir auch nicht unter Acht lassen.
Das kommt sehr häufig vor. Das kommt sehr häufig vor, dass Damen entweder sich die Brust verkleinern wollen oder halt auch straffen wollen. Klassischerweise zum Beispiel nach der Stillphase, wenn Damen Kinder bekommen haben, ist das also wirklich ein regulärer, also häufiger Brusteingriff, eine Bruststraffung oder eine Brustverkleinerung und nicht nur eine reine Brustaugmentation. An dieser Stelle muss ich sagen, Frau Delhomme, haben Sie wirklich gut recherchiert. Auf jeden Fall nicht irgendwo aus irgendeiner Zeitschrift abgelesen, sondern bei der ISAPS, das ist die International Society of Plastic Surgeons, ISAPS, okay. Genau. Die haben gute, valide Daten, die wirklich weltweit nochmal zeigen, welche Behandlungen wie häufig durchgeführt werden. Wir haben aber auch in Deutschland Statistiken, das ist einmal die DGPREG, das ist die Deutsche Gesellschaft für plastisch-ästhetisch-rekonstruktive Chirurgie, aber auch Amerika, die eine größere Datenbank haben, die American Society of Plastic Surgeons, wo wir ziemlich genau wissen, welche Operationen im Bereich der Ästhetik wie häufig durchgeführt werden. Und da sind in der Tat die Brust-OPs bei den Damen führend. Und dann natürlich auch Fettabsaugungen, ja, stehen auch ziemlich weit vorne, was operativ angeht. Die Fettabsaugungen sind aber auch bei den Männern ganz weit mit vorne mit dabei. Und natürlich die Haartransplantation bei den Männern. Ja, und des Weiteren gehen die Trends mehr zu minimalinvasiv. Ja, mehr minimalinvasiv, das zeigen auch die Statistiken, vor allem im Kopf-Hals-Bereich. Gehen wir von dem Operativen nach und nach mehr weg, mehr zu minimalinvasiven Behandlungen.
Ich habe hier tatsächlich auch dazu eine Zahl oder Informationen, dass immerhin noch über 80% der Frauen sich auf den OP-Tisch legen, egal ob nun tatsächlich sich operieren lassen oder minimalinvasiv behandeln lassen. Und knapp unter 20% auch Männer. Mhm. Und zwar in erster Linie bei Männern, die lassen sich die Nase richten. Das scheint an erster Stelle zu liegen. Dann dicht gefolgt von Lidstraffung, Fettabsaugung und natürlich Bauchdeckenstraffung, Sixpacks guaranteed. Mhm. Bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass an erster Stelle nach wie vor Brustvergrößerung steht, dann tatsächlich Lidstraffung, drittens auch Fettabsaugen, ich sag nur Hüfte und Bauch, Lippenkorrekturen, dann kommt gleich weit vorne Hals und Face und Stirnlift, dann direkt Bauchdeckenstraffung, dann erst Nasenkorrektur. Und Ja, weiter unten tatsächlich eben das Thema Brustverkleinerung und auch ein sehr spannendes Thema Intimkorrektur. Das kann ich mir vorstellen, gerade bei Frauen, die 2, 3 Kinder hatten, dass da tatsächlich Intimkorrektur auch ein großes Thema ist. Also sehr, sehr weit gefächert das Thema Schönheitsoperation und minimalinvasiv. Da werden wir gleich noch deutlich drauf eingehen, was auch Ihr Spezialgebiet ist, Dr. Nawar.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie gespannt. Wir werden natürlich all diese Behandlungen, die Frau Delorme gerade mal angerissen hat, auch in Folgepodcasts natürlich auch mal behandeln. Ja, spannende Themen. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch als Feedback geben. Das fände ich schön, wenn wir mal ein Feedback kriegen, welche Themen interessieren denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und dass wir dann wirklich gezielt auf einzelne Themen nochmal eingehen.
Ich wollte noch eins zum Thema Brustvergrößerung einfach besprechen, weil uns das immer wieder einfällt. Wir kennen ja das Thema Wonderbras. Also da versucht natürlich jeder, bevor er sich unters Messer legt, erstmal mit zu zaubern und seine Brust in Form zu bringen, zu verschönern, weiter nachher vorzurecken. Und das ist tatsächlich auch, jetzt komme ich wieder mit meinem Teufelchen-Thema Zeitgeist, in den ach so puren 90er Jahren, der Zeit der Super-Top-Models, tat sich dann sofort ein Gegentrend auf und zwar in Form eines Wonderbras. Eva Herzigova, wir kennen sie alle auch aus der Guess-Kampagne, die natürlich trotz des Supertrends der super dünnen Models mit ihren wunderschönen Formen, schmale Taille, weibliche Hüften und diesen sensationellen Busen verpackt in den Wonderbra einfach eine Wohltat war. Und zwar interessanterweise wurde der Wonderbra in der Nachkriegszeit 1935 von einem Amerikaner entwickelt. Nicht in erster Linie, um eine tolle Brust zu formen, sondern in erster Linie, um Material zu sparen. Und zwar so entstanden nämlich diese X-Straps, diese X-Shape, die den Busen umspannte und den Namen Wonderbra kriegte. Auf diese Art und Weise sparte er sehr viel Material. Und also war praktisch der Wonderbra wurde geboren aus einer Verknappung, weil es nicht so viel Material gab. Und dann in den 90er Jahren, nämlich genau 1994, hat die amerikanische Firma Sara Lee wieder die Markenrechte erworben und kam dann eben mit dem Topmodel Eva Herzigova erneut auf den Markt. Auch hier, also wir leben von Gegensätzen, die geprägt sind von unserer Zeit, von dem, was sich gerade in der Gesellschaft tut und die immer wieder untermauert werden, eben ja, von den aktuellen Trends oder eingefangen werden.
Interessant. Das mit dem Wonderbras, so genau kannte ich das gar nicht.
Ja,
die
also
die Story dahinter.
Ich fand das ganz interessant. Also ja, man sagt ja eben auch, dass Twiggy in den 60er Jahren, als es in der Wirtschaft, also gen Ende der 60er, als große Krisen auch in England anstanden, wurde der Minirock erfunden. Ne? Und man sagt ja tatsächlich, sind die Zeiten hart, sieht man mehr Bein. Und man dachte erst, naja, vielleicht, wenn die Leute sexy Beine sehen, geht es ihnen besser. In erster Linie steckt wirklich dahinter, es gab nicht mehr Geld für Stoff, also waren die Röcke kurz. Also so ist es tatsächlich, es hängen viele Sachen zusammen, auch wirtschaftliche Entwicklungen, Kriege, Zeitgeistgeschichten, die uns alle beeinflussen, eben auch die schönen Dinge im Leben natürlich.
Ja, wobei jetzt insgesamt muss man ja sagen, jetzt auch ohne Krise ja mehr Haut gezeigt wird. Ja, wenn man sich einfach mal in den sozialen Medien umschaut, da ist natürlich auch die ganze Sportszene, denke ich, auch maßgeblich dran beteiligt. Leute, die sozusagen wirklich auch ihr Body präsentieren, auch als Symbol und auch einfach mehr Haut zeigen. Und dementsprechend wollen natürlich auch viele ohne BH zum Beispiel einen gut durchtrainierten Körper oder eine schöne Brustform etc. haben.
Ja klar, also durch die Social Media, ist ja jeder auch gebeten sozusagen oder sieht sich jeder in der Pflicht, von sich was preiszugeben, was man vor 10, 20 Jahren nie getan hätte. Ne? Mhm. Also es lassen ja nicht nur Sportler und Showstars tief blicken sozusagen, sondern eigentlich jeder Haushalt. Und das hängt natürlich auch mit Reality-TV zusammen. Also jeder ist ein Superstar, jeder war im Dschungelcamp, jeder möchte in irgendein Haus und zeigt natürlich dann auch viel von sich her. Also das ist natürlich dicht gefolgt von, okay, wenn ich mich zeige, möchte ich natürlich auch so gut wie möglich aussehen.
Ne? Ja, klar. Ja.
Dr. Narwan, verraten Sie uns Ihre Spezialgebiete.
Ja, also meine Spezialgebiete, ich will es aufteilen in zwei große Gruppen. Einmal das Operative, und das sind hauptsächlich körperformende Eingriffe, die ich durchführe. Das ist, wie wir schon gesprochen haben, die Brustchirurgie, heißt Brustvergrößerung, Verkleinerung, Straffung. Und körperformend meistens mit Fettabsaugung oder mit Straffungen am Körper. Und da habe ich mich auch nochmal weiter spezialisiert, und zwar die athletische Körpermodellierung, auch bekannt als High Definition Body Contouring. Weil den meisten reicht es heutzutage zum Beispiel nicht mehr aus, dass der Bauch einfach nur flach ist. Am liebsten ist der athletisch modelliert. Und die Techniken haben sich weiterentwickelt, unsere anatomischen Kenntnisse haben sich weiterentwickelt. Und somit können wir wirklich auch den Körper athletisch modellieren. Und das ist mein operativer Schwerpunkt.
Dazu habe ich eine Frage. Mhm. Wenn dann so ein Bauch modelliert wird, bleibt denn der Muskel, dieses tolle modellierte Sixpack, da wo es ist, oder verrutscht es wieder? Oder kriege ich dann Aufgaben mit nach Hause, damit das auch so bleibt?
Ja, also grundsätzlich, bevor man solch einen operativen Eingriff überhaupt durchführt, muss man natürlich einen gesunden Lifestyle haben. Jemand, der zu mir kommt, der adipös ist, also übergewichtig ist, sich nicht gut ernährt, keinen Sport treibt und sagt, ich möchte ein Sixpack, das funktioniert natürlich nicht, den schicke ich wieder nach Hause. Man muss also schon gewisse Sachen von vornherein machen, muss eine gute Substanz haben. Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass die Damen und Herren, die bei mir zu mir kommen, an ihrem Lifestyle viel arbeiten und dann solch einen Eingriff durchführen lassen, um den lang ersehnten Sixpack sozusagen dann zu bekommen, danach noch akribischer auf ihr Lifestyle achten, noch mehr auf Ernährung achten, trainieren etc., sodass das Ergebnis mit der Zeit eigentlich noch besser wird. Es ist also kein Freischein. Das heißt jetzt nicht, ich mache das jetzt einmal und dann kann ich essen, was ich möchte, ich trainiere nicht mehr, um das zu halten.
Also den Zahn bekommen wir hier alle, liebe Zuhörer, schon mal gezogen. Also nicht genussmenschtechnisch futtern und alles genießen und dann sagen, okay Leute, Sixpacks ist trotzdem garantiert, weil ich lasse das machen und dann geht es so weiter wie immer.
Das sieht dann auch nicht aus.
So ist das mit den Träumen.
Ja, aber jetzt, wie schaut das aus, wenn jemand ein Sixpack hat, aber die Arme passen überhaupt nicht dazu, das Gesicht mit dem Doppelkinn passt überhaupt nicht dazu oder die Beine passen nicht dazu? Ich finde immer, das muss in sich stimmig sein. Ja, wenn jemand mit dem Oberkörper ohne am Strand flaniert oder ins Wasser geht oder wie auch immer und der hat ein Sixpack, das muss natürlich zum Rest passen. Ja, und das kann nur passen, wenn man wirklich auch einen gesunden Lifestyle hat und von sich auch regelmäßig trainiert.
Das ist auch ein tolles Thema, das muss passen. Das könnte interessant werden, weil jeder sieht sich ja selber doch ein wenig anders als die Realität,
Realität,
oder?
Ja, das ist so. Jeder zieht sich ein bisschen anders. Ich wollte eigentlich nochmal zurück, weil Sie mich ja gerade gefragt haben, was meine Spezialitäten sind.
Ja.
Und da war ich noch nicht zu Ende. Und zwar war das jetzt mein operativer Schwerpunkt. Die athletische Körpermodellierung, die körperformenden Eingriffe.
Ja.
Im Kopf-Hals-Bereich habe ich meine Schwerpunkte mit minimalinvasiven Behandlungen. Minimalinvasiv heißt also nicht schneidend. Und auch das wird zunehmend häufiger angefragt und auch häufiger durchgeführt. Denn viele wollen nicht einen großen Eingriff mit vielen Risiken, mit einer langen Ausfallzeit, sondern schonende Behandlungsmethoden mit schnellem Ergebnis. Und auch da kann man heutzutage mit den Techniken, die wir jetzt haben, mit den anatomischen Kenntnissen, mit den Produkten aber auch, die uns zur Verfügung stehen, ganz tolle natürliche Ergebnisse bekommen, ohne operativ tätig zu werden. Also meine Schwerpunkte operativ Body Contouring, also die Körperformung, und minimalinvasiv im Kopfhalsbereich.
Vielleicht sollten wir das nochmal erklären. Also minimalinvasiv heißt gezielte Spritzen an Stellen, meinetwegen an den Wangen oder zum Beispiel am Kinn. Also ich habe mir sagen lassen, wenn ich links und rechts am Kinn zwei Spritzen gesetzt bekomme, strafft sich automatisch meine untere Gesichtspartie. Ich fand das ganz spannend. Also man will eine Linie links und rechts am Mund wegbekommen und setzt eine Spritze unten am Kinn an. Und das zieht dann so weit nach unten, dass diese feinen Trennlinien, die man sich da mühsam in den Jahren erarbeitet hat, nennen wir diese Falten mal liebevoll so, verschwinden. Also das finde ich ganz spannend, ohne zu schneiden, tolle Ergebnisse erzielen. Mhm. Erklären Sie uns das doch nochmal ein bisschen genauer.
Ja, also so ganz einfach ist es dann auch wiederum nicht, ja, okay. Dass man da einfach eine Spritze im Kinn hinsetzt und dann zieht sich alles weg. Für eine gute Unterspritzung muss man wirklich einiges beherrschen. Man muss zum einen natürlich die Wünsche der Damen und Herren verstehen, die zu einem kommen. Man muss den Alterungsprozess verstehen. Man darf keine zwei linken Hände haben, sonst wären es keine guten Ergebnisse. Man muss mit hochwertigen Produkten arbeiten. Und ganz wichtig, der Behandler muss einen Blick für Ästhetik haben. Das ist ganz wichtig. Wenn der Behandler keinen Blick für Ästhetik hat, dann wären es keine guten Ergebnisse. Und dann ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, warum es überhaupt zu zum Beispiel den Falten am Kinn kommt. Das sind ja die klassischen Marionettenfalten, die Sie gerade beschrieben haben, vom Mundwinkel zur Kinnkante ziehend. Das heißt, man muss verstehen, warum ist es zu dieser Falte gekommen und was muss ich machen, um das zu korrigieren? Und da heißt es nicht direkt in die Falte reinspritzen, weil wenn ich direkt in die Falte reinspritze, dann habe ich versucht, eine Folge zu korrigieren, aber nicht die Ursache. Und da ist es ganz wichtig, die Ursache behandeln, denn wenn man die Ursache behandelt, dann wird es auf natürliche Art und Weise besser aussehen, ohne dass es gemacht aussieht. Und heutzutage, jeder, der eine Spritze halten kann, hat das Gefühl, der kann es auch irgendwo hinspritzen. Deswegen haben wir leider Gottes auch viele Damen und Herren, wo man sich ja die Hände auf den Kopf schlägt und sagt, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Ja, das sieht
nicht
nach.
Das sind dann so diese typischen Sachen, wenn beim Sprechen plötzlich die Lippe springt oder beim Sprechen oder beim Lachen Gesichtszüge entgleisen und gar nicht mehr der Muskel unter Kontrolle ist?
Zum Beispiel, oder in gewissen Arealen einfach zu viel injiziert, ja, und das Gesamte nicht in Betracht gezogen, ja, zu viel in den Lippen, zu viel in den Wangen oder wie auch immer. Deswegen ist es ganz wichtig, auch da ganzheitlich das Ganze zu betrachten und zu behandeln, ja.
Da sind wir schon beim nächsten Stichwort, extremer Schönheitswahn. Mhm. Was ist gerade noch vertretbar und was geht zu weit? Oh Gott, mir fallen da zwei Namen ein.
Ja, da kennen wir ja einige Prominente, die im Schönheitswahn versucht haben, wirklich.
Mrs. Catwoman, Jocelyn Wildenstein, die hinterher mehr aussah wie ein Leopard.
Ja.
Oder Mickey Rourke.
Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich Schönheitswahn. Ich persönlich halte da extrem Abstand von. Also wenn jemand mit extremen Vorstellungen zu mir kommt, extrem große Brüste oder der Popo soll extrem groß sein oder ich möchte mir die Rippen rausnehmen, damit meine Taille noch enger wird oder ähnliches, das springt ja sowas aus der Norm raus, sodass ich persönlich Abstand davon halte. Sicherlich gibt es Kollegen, die auch solche Operationen durchführen. Gott sei Dank wenige in Deutschland. Da sind das Amerika schon führend.
Ja, da werden Menschen dann zu kleinen Monstern und die sehen einfach nicht mehr menschlich aus und dann kriegen irgendwie komische Züge, ne?
Genau, die wünschen sich was, gehen zum Arzt und sagen, das hätte ich gerne und der macht es dann einfach, ohne zu hinterfragen. Und ich finde, damit es überhaupt zu solchen Kreaturen kommt, wenn ich das so sagen darf, Kreaturen, gehören ja zwei dazu. Einmal der Mensch oder der Patient, der den Wunsch äußert und dann einmal der Arzt, der es dann auch tatsächlich durchführt. Ja, und deswegen ist es aber auch unsere Pflicht als Arzt in dem Augenblick zu sagen, das ist jetzt nicht mehr natürlich, was hier gewünscht wird, was gefordert wird. Nicht mehr seriös und ich halte Abstand. Also ich persönlich führe das überhaupt nicht durch. Aber jetzt ist ganz interessant, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, Frau Delorme. Warum entstehen denn solche warum entsteht so ein Schönheitswahn? Bei vielen ist es, glaube ich, einfach, weil sie Sachen verändern wollen, Sachen anders haben wollen, wie sie tatsächlich sind. Zum Beispiel Michael Jackson. Der Michael Jackson, der wollte ja immer hellhäutig sein. Also der wollte hell aussehen und er wollte nicht, seine Nasenform hat ihn gestört. Ja, diese afroamerikanische Nasenform hat ihn gestört. Er wollte einfach eine feine, spitze Nase haben und ist dann wirklich in so einen Wahn geraten. Der hat sich dann immer wieder operiert und operiert und operiert, bis die Nase irgendwann ganz weg war. Ja, Menschen eifern Sachen nach, die sie nicht haben und wollen gerne so aussehen. Das führt dazu, dass es zum Schönheitswahn wird. Es gibt aber auch psychiatrische Erkrankungen, ja, Damen, die sich zum Beispiel immer als dick empfinden, ja, die sind ganz dürr und empfinden sich einfach als dick. Und da ist nicht die Lösung die Operation, sondern da muss man natürlich an anderer Stelle.
An der Seele arbeiten.
Zum Beispiel.
Ja, also sind tatsächlich manche, die sich so oft haben operieren lassen, dass sie gar nicht mehr erkenntlich sind. Wahrscheinlich auch aus der Not heraus, dass einige Sachen nicht so geworden sind, wie sie wollten. Und so wird immer weiter operiert und dann irgendwann ist ein Ergebnis vorhanden, was in ihren Augen nicht mehr akzeptabel ist und wahrscheinlich auch nicht schön aussieht.
Ja, und ich glaube auch, dass einige das machen, die jetzt nicht prominent sind, dass die sagen, okay, gut, ich mache das, um prominent zu werden. Gibt's ja auch. Ja, das gibt's ja auch.
Um aufzufallen.
Um einfach aufzufallen, ja. Junge Dame, die möchte wie Barbie aussehen, ja, oder der Herr, der wie Ken aussehen möchte und sich Implantate überall reinmacht und so weiter und so fort, weil er einfach, ja, Aufmerksamkeit braucht.
Wie stehen Sie zum Thema Tattoos?
Ich persönlich habe keine.
Ich auch nicht.
Ich, wenn man
ich
nicht
hätte
damit,
immer Angst.
Entschuldigung. Genau. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, ja. Wie sieht das ganze Ding aus, ja, wenn ich mal 90 bin? Ja, ja, und wir altern ja alle. Ja, die Haut verliert an Spannkraft, es wird faltig. Und dann wird man Wasserfall, keine Ahnung, oder.
Oder der Engel hat hängende Flügel.
Hängende Flügel, ja, wenn man es überhaupt noch erkennen kann, dass es ein Engel ist. Und da finde ich, ist es schwierig. Dezent an gewissen Arealen, wenn jemand damit auch wirklich was ausdrücken möchte, finde ich es in Ordnung. Wobei ich bin da sowieso. Jeder kann das machen, was er oder sie als schön empfindet.
Manches ist ja faszinierend. Es sind ja ganze Gemälde auf Arm
absolut.
Und Beinen, wunderschön gestochen.
Ja.
Ich finde, es sieht toll aus, auch die Handtattoos. Also ich kann mich dafür, ich gucke mir das gerne an. Ich finde das faszinierend. Ich hätte so ein bisschen selber Angst, weil es ist ja Tinte in meiner Haut. Mhm. Und ich wüsste nicht so genau, wo die dann irgendwann mal hinwandert. Da bin ich, glaube ich, zu vorsichtig. Und ich bin ja jemand, ich probiere gerne aus. Und denke, ich bleibe meiner Linie treu, aber ich habe sehr viel Lust, unterschiedliche Sachen mitzumachen. Und insofern denke ich mir, das Tattoo, was mir heute gefällt, gefällt mir mit Sicherheit in 2 Jahren nicht mehr. Mhm. Also bin ich da kein Adressat.
Ja, was aber auch einige gemacht haben, die sich den Namen des Partners irgendwo hin tätowiert haben. Dann noch schön groß und auffällig und dann war der Partner weg und Tattoo war noch da.
Ja.
Ja, ist natürlich dann auch so eine Sache. Das muss schon wohl sehr wohl überlegt sein, denn da bindet man sich wiederum. Ja, genau wie bei einem operativen Eingriff. Man hat dann eine Sache, die man nicht so einfach wegbekommt. Natürlich gibt es da auch Lasermöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber man wird es nie komplett wegbekommen. Und auch da, genau wie bei einem operativen Eingriff, muss man sich der Sache bewusst sein, das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist bleibend.
Aber es ist auch ein Zeichen, dass wir Menschen uns alle besonders machen wollen. Also wir wollen uns verändern, schöner operieren lassen, visuelle Tattoos oder Haare färben, Tattoos stechen lassen. Also der Mensch ist schon ein ganz besonders geltungsbedürftiges Wesen und versucht sich da über alle Mittel hervorzutun. Das ist schon sehr spannend zu beobachten, oder?
Einfach mal anders aussehen, ne?
Ja.
Anders sein, nicht Mainstream, nicht wie alle, sondern ich mache was Besonderes, das hebt mich hervor.
Wobei Tattoos natürlich auch ein ganz, ganz alter Trend ist. Ne? Mhm. Also es gibt Indianerstämme in Hawaii mit Piercings und Tattoos. Da hat jedes Tattoo eine Bedeutung und steht auch für Rituale und für Auszeichnungen. Afrikanische Stämme, japanische Stämme, die also mit riesen Löchern in den Ohren und Nasen, also jede Veränderung hat eine Bedeutung. Man steigt auch im Tribe, also im Ranking auf. Also das ist schon auch traditionell schon spannend, wenn man da mal in die Forschung geht. Aber hängt natürlich damit zusammen, es ist eine visuelle Veränderung, die etwas nach außen zeigen soll. Und da unterscheidet sich der Mensch schon sehr. Was würden Sie sich denn, Dr. Navan, was würden Sie sich gerne wünschen oder was würden Sie an sich selber verändern?
Ja, ich dachte schon, die erste Frage ist schwer mit, was ist Schönheit? Die ist ja noch schwieriger. Ja, natürlich. Also auch ich habe gewisse Sachen, wo ich sage, vielleicht irgendwann mal verändern. Wie Sie wissen, ich mache relativ viel Sport, aber ich bin einfach vom Typ so, dass ich zum Beispiel nicht richtig ein Sixpack bekomme. Das ist einfach meine Anatomie. Der Bauchmuskel hat nicht entsprechend Volumen. Ich habe schon eine Definition, aber nicht so, wie ich mir das wünsche. Dann gibt es andere Herrschaften, die trainieren vielleicht halb so viel, haben aber von Natur aus einfach eine ganz andere Veranlagung und haben einen sehr schön durchtrainierten Rumpf. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir überlege, ja, wenn ich da den richtigen Kollegen gefunden habe. Ja, das ist natürlich auch noch so eine Vertrauenssache, wenn man selber in der Branche ist. Wem vertraue ich da? Wäre, glaube ich, eine Sache, die ich machen würde. Des Weiteren ist natürlich dadurch, dass man sich mit seiner Ernährung befasst, viel trainiert, verliert man natürlich auch Fett. Ist am Körper gewünscht, aber am Gesicht nicht. Ja, und wenn man am Gesicht, an den Wangenarealen zum Beispiel zu viel Volumen verliert, dann wirkt man auch ein bisschen müde, abgeschlagen, teilweise schon ein bisschen krank. Und da könnte man, oder jetzt könnte man, also jetzt in meinem Falle, zum Beispiel auch ein bisschen nachhelfen und dort, wo Volumen fehlt, ein bisschen mit Volumen wieder arbeiten.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist irgendwie ein bisschen ungerecht, finde ich, weil ich koche sehr gerne und bei mir ist so das Mittelstück immer ein bisschen die Problemzone. Ich hätte da gerne 1, 2, 3 Kilo weniger. Und wenn man dann versucht, mit Sport oder auch mit gezielter Ernährung sehr viel weniger essen, mal ein paar Wochen ein paar Kilos runterzukriegen, funktioniert das wunderbar. Aber zuallererst gehen die Kilos natürlich im Gesicht weg und man sieht dann leicht ziegig aus. Mhm. Und dann gehen natürlich auch die Funde am Busen weg. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es da ein Stückchen weiter tiefer weg haben. Also das ist nicht, das hat die Natur nicht so gut hingekriegt.
Und dann komme ich ins Spiel.
Ja, oder so.
Also bei Sachen, wo es, das ist dann tatsächlich so, man hat da, wo man es eigentlich nicht haben möchte und in anderen Arealen wieder zu wenig. Und da kann man wie mit körperformenden Eingriffen da natürlich gut modellieren. Ja, also aus der Stelle, wo es zu viel ist, zum Beispiel in Fern und in anderen Arealen, wo es zu wenig ist, wieder reinitiieren.
Tut das weh?
Es ist ein operativer Eingriff und nicht Haare schneiden. Aber wenn es zum Beispiel in Vollnarkose durchgeführt wird, dann spürt man es ja sowieso nicht. Ja, es gibt aber auch Operationen, die man in lokaler Betäubung machen kann. Dann sind die Areale während der OP betäubt.
Ja, also ich kann mir vorstellen, eine minimalinvasive Spritze, da entsteht ein Druckgefühl. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Mhm. Das finde ich, also stelle ich mir vor, das ist gut auszuhalten. Eine Schönheits-OP, wenn Sie sagen, Sie modellieren einen Rumpf, einen Bauch und sozusagen das Sixpack. Ich habe mir das auf Instagram angeschaut, was Sie da machen. Das sieht hinterher fantastisch aus.
Vielen
also,
Dank.
Ja, da hätte ich ein bisschen Angst, weil, also wenn ich das richtig verstehe, ist ja da, zwischen welchen Hautschichten wird da Fett abgesaugt und woanders hingeschoben oder hin und her gesaust unter der Haut. Also das kann ich mir schmerzhaft vorstellen, wenn man da aufwacht. Jetzt erklären Sie uns, was passiert da genau?
Ja, also es wird letztendlich die Fettschicht zwischen Haut und Muskulatur entfernt. Mhm. Ich gehe also jetzt nicht ins Bauchinnere. Ja, es ist ja so, man hat die Organe. Auch die Organe werden nochmal von Fett umhüllt, das sogenannte viszerale Fett. Und dann kommt die Muskulatur als Schutzbarriere nochmal und dann kommt nochmal eine Fettschicht und dann die Haut. Und im Rahmen einer Fettabsaugung wird nur die Fettschicht zwischen Haut und Muskulatur entfernt und die darunter liegende Muskulatur zum Vorschein gebracht, modelliert. Das gewonnene Fett kann in andere Areale wieder reinjiziert werden. Natürlich ohne Narkose oder ohne lokale Betäubung wäre das nicht möglich. Das wird keiner aushalten und da, dank Narkose, ja, die wir haben, kann man das sehr gut machen. Während der OP kriegen das die Patienten überhaupt nicht mit. Und nach der Operation wird das von den meisten wie ein ganz starker Muskelkater beschrieben. Ganz starker Muskelkater, so wird das von den meisten beschrieben. Ist aber mit den gängigen Schmerzmedikamenten, die man kennt, ja, Ibuprofen, Paracetamol, sehr gut führbar.
Okay, und wie lange dauert das dann? Bin ich dann 1, 2, 3 Tage ein bisschen empfindlich? Geht das dann zurück nach ein paar Tagen, wie ein normaler Muskelkater verschwindet?
Ja, jeder ist ja auch vom Schmerzpegel anders. Es gibt einige, ich hatte Stehaufmännchen, die sind nach der OP, stehen die schon direkt auf und machen alles. Und dann gibt es andere, die brauchen 3 Tage in der Tat. Ja. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich sage, man sollte roundabout mit ungefähr einer Woche Ruhezeit rechnen. Ungefähr, ja.
Gut, das finde ich aber durchaus realistisch. Jetzt haben wir also verraten, Sie hätten gerne ein bisschen mehr Sixpack. Bei mir muss es nicht das Sixpack sein, bei mir wäre es noch ein bisschen mehr Taille, um mein gutes französisches oder asiatisches Essen ein bisschen wegzuzaubern.
Sind wir auf jeden Fall beide in derselben Region, die Rumpfregion.
Die Rumpfregion, okay. Ja. Jetzt haben wir so viel über Trends und Schönheitswahn und Zeitgeist gesprochen. Haben wir eine Vorstellung oder haben Sie eine gezielte Vorstellung, wie wir wohl in 10 Jahren aussehen werden oder wie Topmodels in 10 Jahren aussehen werden?
Hoffentlich nicht alle gleich. Ja, das wäre natürlich, wenn alle einem Ideal nacheifern und das haben wollen, dann kann es natürlich sein, jetzt nicht 10 Jahren, aber in 50, 60, 70, 80 Jahren, dass die Menschen zunehmend gleich aussehen, weil sie natürlich dann auch mit selben Verfahren in ähnlicher Art und Weise behandelt werden und auch die Wünsche zunehmend ähnlicher sind.
Also wir sehen dann entweder alle wie Bo Derek aus, nein, das ist ja schon vorbei, wir sehen dann alle aus wie Kim Kardashian, das ist wirklich eine gruselige Vorstellung. Mhm. Aber wahrscheinlich wird es sich ein bisschen zurückentwickeln, mehr Natürlichkeit.
Hoffentlich,
gibt es denn so die klassische Schönheit, was hat die? Die hat hohe Wangenknochen, eine italienische, französische Nase oder gibt es da so Sachen, die so generell schön sind?
Ja, wir haben da ganz viele Studien, auch hierzu haben wir ganz viele Studien gemacht. Was wird als schön empfunden? Und das ist natürlich, wie wir initial schon gesagt haben, kulturell unterschiedlich. Aber ich sag mal, für die westliche Welt, die Europäerin zum Beispiel, die wollen gerne eine ovale Gesichtsform mit hohen Jochbögen. Die Männer wollen im unteren Gesichtsdrittel kantig maskulin aussehen, mit einem breiten Kinn zum Beispiel. Leicht voluminöse Lippen, muss aber immer zum Gesamtbild passen. Ja, es bringt also nicht, wenn Kinnregion, die Wangenregion nicht passend zu den Lippen sind,
filigran sind
und dann kommen da Riesenlippen drauf. Das muss also wirklich alles in sich stimmig sein. Und dann ist wirklich eigentlich so die ovale Gesichtsform wird in Europa als schön empfunden bei Damen.
Dann finde ich das ein perfektes Schlusswort, weil wir ziehen den Schluss, dass Harmonie im Gesicht, aber auch im ganzen Körper ganz, ganz wichtig ist. Obacht geben, lieber bei diesem Thema minimalinvasiv oder tatsächlich Schönheitsoperationen die zweite, dritte Meinung einhören, wirklich auch auf sich selber mit einem kritischen Blick schauen, was für ein Typ bin ich, was steht mir. Vorderste Front Harmonie sollte im Blickfeld bleiben und ja, wir sind ganz, ganz gespannt auf Ihre Resonanz, freuen uns über Feedback, was Sie noch alles wissen möchten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dr. Navan für die zweite Folge. Bin ich nicht schön?
Vielen Dank, Frau Delorme. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns auch bei dieser Folge nochmal begleitet haben. Und bleiben Sie dran, seien Sie gespannt. Wir haben noch ganz viele tolle Themen aus der Welt der Beauty und freuen uns, auch Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei zu haben.
Da schließe ich mich an. Auf den nächsten Podcast mit Ihnen.
Bis dahin.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss.